Ernährungswissen mit Nico Rittenau. Der Podcast für Ernährungswissenschaft der Ernährungswissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode in gewohntem Setting. Ich bin aus einer kurzen Pause zurück. Heute die 29. Episode der zweiten Staffel und somit die vorletzte Episode dieser Staffel, bevor wir uns in eine Pause begeben. Nico, du meintest, für die heutige Episode gucken wir uns 5 Ernährungsstudien an, die sehr spannend sind. Vielleicht für den Einstieg kurz, welche 5 Studien sind das genau, bevor wir sie dann nacheinander im Detail durchgehen? Welche 5 Studien hast du dir da herausgesucht und warum?
Ja, sehr gerne. Also die erste Studie, die wir besprechen, ist der sogenannte Prosperity Trial. Das ist ein sehr interessanter Trial zum Thema der, zum einen der Nährstoffanreicherung, wie sich die Nährstoffanreicherung im Futtermittel von Tieren auf die Produkte, in dem Fall jetzt Eier, auswirken. Zum anderen, wie sich dann der Verzehr dieser Eier im Vergleich zu herkömmlichen Eier auf Parameter der Gesundheit, auf Biomarker auswirkt. Und die generelle Frage, wie sich die Cholesterinzufuhr insgesamt und im Kontext dieser angereicherten Eier verhält im Vergleich zu anderen nicht angereicherten Eiern und was wir daraus lernen können. Super interessanter Trial, kam jetzt 2024 raus, also ganz neu. Dann gucken wir uns 2 Klassiker an, die groß angelegte Adventist Health Study 2 und die auch sehr groß angelegte Epic Oxford Study. Beide Studien vergleichen unterschiedliche Ernährungsmuster von einer Mischkost auf der einen Seite bis hin zu einer veganen Ernährung auf der anderen und dazwischen eben die verschiedenen Ausprägungen der pflanzlichen Ernährung wie vegetarische Ernährung, pesketarische Ernährung, flexitarische und weitere. Und beide Kohorten vergleichen die Sterblichkeit innerhalb des Untersuchungszeitraums. Das heißt, welche Ernährungsweise hat denn eventuell Vorteile oder Nachteile gebracht und was gibt es insgesamt dazu zu sagen? Als Viertes gucken wir uns dann ein deutlich älteres und vor allem auf der Metaebene interessantes Projekt an. Ist ein reines Tiermodell mit insgesamt in 10 Jahren über 900 Katzen, nennt sich Potenga's Cat Experiments. Die Ergebnisse wurden ebenfalls in den 1930er und 1940er Jahren in Peer-Reviewed Journals veröffentlicht und geht es nicht darum, dass wir uns überlegen, was jetzt das beste Katzenfutter, sondern primär, was können wir von der menschlichen Ernährung von diesem sehr interessanten Multigenerationsmodell lernen, dass man mit dem Menschen eben nicht in derselben Art und Weise, zumindest unter den aktuellen Rahmenbedingungen, durchführen kann. Und zum Abschluss gucken wir uns noch die sogenannte PREDIMED Study an. Das ist eine Studie zum Thema der mediterranen Ernährungsweise und der Vergleich zwischen einer fettbetonteren mediterranen Ernährungsweise mit gesunden Fetten aus Nüssen und Olivenöl im Vergleich zu einer fettreduzierteren Ernährungsweise. Und wir gucken uns anhand dieser Studie an, ob der immer noch weit verbreitete Glaube, dass quasi A, Fett schlecht wäre, dass Fett vor allem für die kardiovaskuläre Gesundheit per se schlecht wäre, egal was für Art von Fett, und dass eine Low-Fat-Ernährungsweise, wie sie ja oft auch von einigen veganen Ärzten und Ärztinnen empfohlen wird, ob das tatsächlich der Way to go ist und ob das sinnvoll für die kardiovaskuläre Gesundheit, aber auch für die Gesundheit allgemein ist. Was wir heute nicht besprechen, obwohl es ja auch noch super interessant gewesen wäre, weil wir schon eine ganze Podcast-Episode dazu haben, ist die sogenannte Global Burden of Disease Study, die wir ja in der allerersten Podcast-Episode, way back,
lang ist es her,
genau, zum Thema 10 Jahre länger leben durch gesunde Ernährung im Detail besprochen haben. Von daher können wir das ja gerne in der Podcast-Beschreibung verlinken. Die besprechen wir heute nicht. Und es gäbe natürlich so viel mehr Studien auch noch zu besprechen, sowohl von der Wichtigkeit her, im Sinne von, das sind jetzt nicht die 5 wichtigsten Studien, sondern es sind aus meiner Sicht 5 wichtige Studien, die ganz unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema Ernährung haben. Einige extrem groß angelegte Kohortenstudien, einige kleinere randomisierte Studien, eine Tierstudie, die aus meiner Sicht trotzdem sehr relevant ist. Dass es gäbe in jeder dieser Kategorie noch viele, viele weitere Studien zu nennen, wenn wir das Feedback kriegen sollten, dass den Leuten so eine Besprechung, eine etwas detailliertere Besprechung von Studien gefällt, können wir ja gerne zukünftig das auch noch mit anderen Studien machen. Wenn wir das Feedback kriegen, nehmt bitte einfach nur die Quintessenz der Studien, lass uns mit dem Rest in Ruhe, dann machen wir das wahrscheinlich nicht mehr. Mal schauen. Und du kannst mir natürlich auch sagen, wie du es findest.
Voll, ja, ich bin gespannt. Also mir sagen ja manche der Studien ein bisschen was. Ich kenne sie jetzt nicht im Detail. Von dem her ist sicher auch für mich heute viel Neues dabei. Du meintest jetzt, die erste Studie, die du besprechen möchtest, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ist die Prosperity bzw. der Prosperity Trial. Mhm. Was genau wurde da gemacht? Es geht in Richtung Anreicherung von Futtermittel für Hühner und dann die Auswirkungen auf den Nährstoffgehalt der Eier und wie sich diese Eier wiederum dann in der menschlichen Ernährung auf den Nährstoffbedarf des Menschen auswirken. Habe ich das richtig verstanden?
Bis zum letzten Punkt ja. Okay. Also, beziehungsweise eigentlich insgesamt korrekt. Es wurden dann auch ein paar Nährstoffstatusbestimmungen gemacht. Das Interessante und der eigentliche Hauptzweck der Studie ist aber zu gucken, wie sich der Verzehr dieser Eier in wirklich großer Menge, wir sprechen hier von 12 oder mehr Eiern pro Woche, im Vergleich zu 2 oder weniger Eier die Woche auf kardiovaskuläre Biomarker wie den LDL, den HDL, Cholesterinspiegel, Gesamtcholesterin, Apolipoprotein B und weitere auswirkt.
Also weniger die Nährstoffversorgung, mehr aber eben die Cholesterinwerte etc.
Genau, und das Interessante ist eben, wie wirkt sich ein nährstoffreicheres Ei im Vergleich zu einem regulären Ei auf diese Parameter aus? Weil wir haben ja in der Vergangenheit diverse Studien und Meta-Analysen zum Thema regulären Eiverzehr auf diese kardiovaskulären Parameter. Und es gibt, zumindest ist das jetzt die zweite Studie, die das zeigt, einen Unterschied, ob die Henne quasi optimal gefüttert wurde, entsprechend der Nährstoffgehalt der Eier höher war und damit wirkt sich diese Art von Ei anders auf die menschliche Physiologie aus im Vergleich zu klassischen Eiern.
Okay.
Genau. Und der Prosperity Trial umfasste 140 Probanden, also für ein RCT gar nicht einmal so klein.
Also ein Randomized Controlled Trial, eine randomisierte, kontrollierte Studie.
Genau, placebo-kontrolliert geht hier natürlich nicht, weil die Leute kriegen schon mit, ob sie Eier essen oder ob sie keine Eier essen, aber er war randomisiert und es wurde eben in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe hatte die Aufgabe, mindestens 12 oder mehr Eier zu essen. Einige der Probanden hatten auch deutlich mehr gegessen und die andere Gruppe erhielt den Auftrag, möglichst wenig Eier zu essen.
Wurde auch entsprechend geguckt, ob sie sich daran gehalten haben?
Selbstverständlich, also, genau. Es wurde anhand der Protokolle natürlich erfasst, ob sie sich daran gehalten haben. Und man sieht im Durchschnitt quasi wurde in der Eiergruppe etwas mehr als 5-mal mehr Ei gegessen im Vergleich zu der Nicht-Eiergruppe. Und das Interessante ist eben, da können wir schon kurz vorweggreifen, dass wir in Bezug auf HDL und LDL-Cholesterinspiegel keine signifikanten Unterschiede gesehen haben, obwohl wir ein Vielfaches an Cholesterinzufuhr durch die Eier hatten, denn Eier sind die cholesterinreichsten Lebensmittel unter den gängigen Lebensmitteln und das heißt, die Cholesterinzufuhr war um ein Vielfaches höher in der Eiergruppe und trotzdem gab es nicht nur keine negativen Effekte, sondern es gab sogar einen zwar eben nicht statistisch signifikanten, aber trotzdem leichten Rückgang im LDL-Cholesterin beziehungsweise eine kleine Erhöhung des HDL-Cholesterinspiegels und damit kann man anhand dieser Studie, und wir sprechen gleich darüber, inwieweit das generalisierend ist, aber in dieser Studie zumindest einmal sagen, der Verzehr von wirklich einer hohen Menge an Eiern hat hier keinen negativen, sondern wie wir auch noch zeigen, einen sogar tendenziell positiven Effekt auf das kardiovaskuläre Risikoprofil, was es die Blutwerte angeht. Wobei, wenn man sich, du warst ja leider nicht dabei, wie wir die Cholesterin-Episode aufgenommen haben, aber du hast...
Ich habe so lange drauf gewartet und dann war ich nicht dabei. Ja, wir haben das, glaube ich, seit irgendwann in der ersten Staffel das erste Mal, glaube ich, schon erwähnt, dass wir das machen werden. Ja, wirklich schade. Und ich bin auch noch nicht mal dazu gekommen, sie nachzuhören, muss ich auch an dieser Stelle ehrlich zugeben. Aber vielleicht in den Weihnachtsferien dann.
Macht. Also ich finde wirklich, es ist eine der interessanteren. Das fand es auch von der Recherche her super interessant. Und in der Folge, wenn du sie hörst, wirst du ja auch noch nachhören, dass die Fixierung auf den Cholesterinspiegel LDL, HDL per se schon ein bisschen zu kurz gedacht ist. Das heißt, die Veränderungen, die hier tendenziell positiv waren, muss man jetzt auch nicht überbewerten. Aber worum es mir ja geht, ist, viele Leute haben Angst vor einem etwas höheren Eierverzehr, weil sie dann sagen, ja, mein Cholesterinspiegel wird darunter leiden. Nicht unbedingt, wenn du hochwertige, gesunde Eier zu dir nimmst. Und selbst wenn er sich ein bisschen erhöhen sollte, ist das nicht per se ein Problem. Aber das besprechen wir dann noch etwas weiterreichend.
Genau, das ist aber auch der springende Punkt. Also du hast eben erwähnt, hochwertige, gute Eier sozusagen. Also die Studie wurde jetzt nicht mit, unter Anführungszeichen, normalen Eiern aus dem Supermarkt durchgeführt.
Ja und nein. Also es waren keine ganz normalen Eier. Im Sinne von, hier wurde eben ein optimiertes Futter gegeben. In diesem Fall wurden zusätzlich zum klassischen getreidebasierten Futter und zum hülsenfruchtbasierten Futter Alfalfa, Kelb für einen höheren Jodgehalt, Omega-3-Quellen wie zum Beispiel Rapsöl und auch eine insgesamt etwas höhere Nährstoffanreicherung verwendet, sodass die Eier eben sehr DHA-reich waren, jodreicher waren, höheren Selengehalt hatten, höheren Jodgehalt hatten, deutlich mehr Vitamin E und weiteres. Aber die Wissenschaftler waren jetzt nicht im Stall und haben das jetzt selber gemacht, sondern es gibt in den USA und in anderen Ländern mehrere Marken, die, und ich hoffe, dass sich das auch hierzulande mehr durchsetzen wird, die eben eine Nährstoffoptimierung des Futters hernimmt. Das heißt, das in dem Fall waren jetzt Eggland's Best Eier, die für die Studie verwendet wurden. Das ist eine Marke aus den USA, die eben nährstoffoptimierte Eier verkauft. Und die haben fast denselben Cholesteringehalt. Das ist auch wichtig. Also auf der Webseite von Eggland's Best sieht man die Zusammensetzung. Wir sind hier auch bei den 170 Milligramm Cholesterin im Schnitt pro Ei, also nur unmerklich geringer als ein klassisches Ei. Das heißt, auch die Eier, die hier verwendet wurden, waren sehr cholesterinreich. Wenig überraschend.
Okay, aber also In Amerika könnte man theoretisch jetzt als Kunde in den Supermarkt gehen und dieselben Eier kaufen wie die, die in diesem Trial verwendet wurden.
Korrekt, genau. Und das Interessante ist, das ist nicht die erste Studie zum Thema Fortified Eggs. Es gab auch schon in den 90er Jahren erste Studien, die ebenfalls vergleichbare Ergebnisse liefern, wie wir es jetzt in der neuen 2024er Studie haben. Wenn wir uns die Publikationen zu den Auswirkungen von herkömmlichen Eiern ansehen, dann sehen wir tatsächlich einen gewissen Unterschied. Es gibt sowohl von Rohani et al. Aus 2018 eine Meta-Analyse, als auch dann noch weitere. Und die zeigten schon, dass der Verzehr von Eiern einen moderaten, aber signifikanten Einfluss auf den Cholesterinspiegel hatte. Allerdings, und auch das muss man eben in den Kontext setzen, in welcher Menge das ist. Und das kann man auch quantifizieren. Zum Beispiel Wegemanns et al. Aus 2021 haben das gemacht. Und pro 100 Milligramm pro Tag zugeführten Cholesterin mehr über die Ernährung stieg der Gesamtcholesterinspiegel um 2,2 Milligramm pro Deziliter. Das ist relativ wenig, um das ins Verhältnis zu setzen. Zum Vergleich, die Größenordnung, der Gesamtcholesterinspiegel sollte unter 200 Milligramm pro Deziliter liegen. Mhm. Und das heißt, wir sehen schon mal zwei im Vergleich zu 200. Das heißt, wenn man drüber ist, ist man auch mit zwei oder drei Eiern mehr oder weniger immer noch drüber oder bleibt auch drunter. Die Durchschnittsgesamtcholesterinspiegel von Personen bei pflanzenbasierter Ernährung, von streng vegan über vegetarisch pflanzenbasiert, bewegen sich meist im Bereich von 140 bis 160 Milligramm pro Deziliter. Das heißt, zwei, drei Eier mehr ändert im Wesentlichen da sehr wenig dran. Wir sprechen hier von 3-4% Unterschied im Cholesterinspiegel.
Okay, ja, ich wollte gerade sagen, weil, also das waren jetzt viele Zahlen, ich habe versucht, da im Kopf dran zu bleiben. Du meintest eben, pro 100 Milligramm Cholesterin in der Ernährung
pro Tag mehr,
pro Tag steigt,
über Eier?
Über, also ja, steigt der Cholesterinwert um etwa 2,2, glaube ich, genau. Meintest du,
Milligramm pro Deziliter,
genau, und eben wenn der Grenzwert bei 200 liegt, also ungefähr um 1% von dieser Grenze und 100 Milligramm wären dann ungefähr ein halbes Ei, sprich pro Ei wären es dann ungefähr 2%. Pi mal Daumen.
Ja, genau.
Sprich bei zwei Eiern pro Tag, was im Wochenschnitt sehr viel ist, wären das dann auch nur im Prozentbereich, im einstelligen, niedrigen Prozentbereich.
Korrekt, und das mit herkömmlichen Eiern und vor allem, und das ist auch ein springender Punkt, bei herkömmlicher Ernährung. Denn wenn wir einen höheren Ballaststoffgehalt in der Ernährung haben, wie wir in der Cholesterin-Episode auch besprochen haben, wenn wir eine optimale Nährstoffversorgung haben, funktioniert die Cholesterin-Homöostase auch viel besser. Das heißt, dieses Aufrechterhalten von den Cholesterinwerten, je nachdem wie viel oder wenig Nahrungskolesterin zugeführt wird. Und das heißt, das sind jetzt Durchschnittswerte eben unter suboptimalen Bedingungen. Das heißt, das könnte auch noch etwas weniger sein.
Okay. Eine andere Frage noch, die mir in den Sinn gekommen ist, bei dieser Studie, die Ernährungsweise der Probanden war grundsätzlich eine Mischkost?
Genau, das war eine durchschnittliche Wesley Mischkost. Das heißt, ob sich es genau so verhalten würde im Rahmen einer pflanzlichen Ernährung, wo quasi zu null Nahrungskolesterin etwas mehr Cholesterin hinzugegeben wird, ist fraglich. Aber auch nochmal bitte mit Hinweis auf die Cholesterinfolge, selbst wenn da der Cholesterinspiegel auch mit jetzt nährstoffoptimierten Eiern oder mit jeglichen Eiern etwas ansteigt, muss man davor jetzt nicht direkt Sorge haben. Im Gegenteil, genauso wie ein zu hoher Cholesterinspiegel ein Thema ist, ist auch ein zu geringer Cholesterinspiegel, also Hypocholesterinämie, ein gesundheitliches Problem. Und solange wir uns in einem normalen Rahmen bewegen mit dem Cholesterinspiegel, und da tun die Eier eben nicht merklich was, weil selbst wenn sie es etwas verändern, ist die Veränderung relativ gering, dann ist das völlig unproblematisch. Und was mich besonders interessiert hat, auch bei dem Trial, das fand ich auch super spannend, in den Secondary Findings, also quasi die primären Findings und auch das Primärziel der Studie war ja HDL, LDL und Gesamtcholesterin, aber auch weitere Parameter wie das Apolipoprotein B oder die LDL Particle Numbers, also LDLP, zwei der kardiovaskulären Biomarker, die deutlich relevanter sind für das kardiovaskuläre Risiko, auch die veränderten sich nicht negativ. Es gab auch hier sogar eine kleine positive Veränderung, die allerdings statistisch nicht signifikant war. Das heißt, auch hier kann man sagen, es gab einmal keine negative. Und all das, während die Leute natürlich einfach eine insgesamt bessere Nährstoffversorgung hatten, denn sie hatten ein sehr nährstoffreiches Lebensmittel mit dem höheren Eiverzehr. Vor allem, wenn sie ansonsten pflanzenbetont ernährt hätten, dann würden die Eier natürlich einen großen Anteil an ihrer Nährstoffbedarfsdeckung beitragen können.
Mhm. In der Studie war es jetzt eben so, es wurden wenig Eier mit vielen Eiern verglichen. Es wurden aber jetzt nicht die einen Fortified Eggs, also die angereicherten Eier mit normalen Eier verglichen. Wäre das irgendwie etwas, was du dir noch gewünscht hättest? Oder gibt es andere Trials, bei denen das gemacht wurde und kann man das ins Verhältnis setzen?
Total, wie du sagst, genau das hätte ich mir eigentlich noch gewünscht, dass es noch diesen Studienarm gibt. Vor allem, weil es gab ja noch einen zweiten Studienarm, den ich nicht besprochen habe, weil er für unsere Besprechung irrelevant ist. Es gab noch einen zweiten Studienarm zum Thema Time-Restricted Eating, wo also die Probanden im Vergleich zu einer westlichen Mischkost, die zeitlich unrestriktiert war, dieselbe westliche Mischkost, aber 16:8, also mit einem 8-Stunden-Zeitfenster und einem 16-Stunden-Fastenfenster gegessen haben. Und eigentlich wäre es aus meiner Sicht, wie du richtig gesagt hast, viel sinnvoller gewesen, einen zweiten Trial-Arm zu machen, wo unterschiedliche Qualitäten von Eiern miteinander verglichen werden. So können wir das halt nur über die Trials hinweg machen und das hat natürlich auch Fehlerpotenzial. Und ein letzter Punkt noch zu der Studie zum Thema Funding. Wenn man alle Podcast-Episoden gehört hat, wird man schon gehört haben, wie ich mehrmals gesagt habe, dass die Funding-Quelle einmal auf prinzipieller Ebene ein Studiendesign nicht besser oder schlechter macht, sondern eben das Studiendesign, die Qualität der Studie über die Qualität der Ergebnisse entscheidet. Und genau das würde ich nochmal gerne hier ansprechen, weil grundsätzlich ist es so, es gibt den Conflict of Interest der Autoren, dass diese Studie von Eglens Best finanziert wurde. Ist einmal total nachvollziehbar, weil wer sonst sollte das Geld dafür hergeben, um nährstoffoptimierte Eier zu untersuchen, wenn nicht ein Hersteller von nährstoffoptimierten Eiern. Und meines Tages ist es eben die Frage der Qualität der Studie und nicht die Qualität der Fundings, weil wenn man so anfangen würde, müsste man zum einen mal einen sehr großen Teil an sehr hochwertigen Studien einfach mal dismissen, wegwerfen, was unsinnig wäre, weil eben die Qualität einwandfrei ist, was nicht heißt, dass nicht manche Studien, die gefundet sind, schlecht sind, aber es gibt auch einige schlechte, ungefundete Studien. Mhm. Das heißt, erneut am Ende des Tages ist es eine Qualitätsfrage und natürlich die monetären Interessenskonflikte, und da kommen wir dann in der nächsten Studie dazu, wenn wir über die Adventist Health Study sprechen, monetäre Interessenskonflikte nicht die einzigen sind. Es sind aber die einzigen, die angegeben werden müssen. Die ganzen ideologischen oder religiösen oder anderen Interessenskonflikte, die passieren, wenn Ernährungswissenschaft mit zum Beispiel im Rahmen der Adventist Health Study mit Religion einherkommen, die werden dann natürlich nicht aufgezeigt und sind aus meiner Sicht aber deutlich stärker auch noch als die Interessenskonflikte der finanziellen Natur. Das heißt, das ist der Grund, warum, wenn wir normalerweise eine Vielzahl an Studien besprechen, wir jetzt nicht bei jedem Einzelnen dazu erwähnen, ist es jetzt gefundet worden von Quelle A, B oder C, sondern wir nehmen nur hochwertige Studien in die Besprechung mit rein und wenn die Studie dann in die eine oder andere Richtung zeigt, dann geben wir eben diese Ergebnisse unzensiert wieder und daher ist es aus meiner Sicht eben nicht relevant und einfach ein Strohmann, der sehr, sehr gerne von allen möglichen Seiten verwendet wird, so ja, die Studie wurde aber gefundet von XY. Ja, who cares? Also wenn sie gut gemacht ist, ist sie gut gemacht und das wird eben dann der Methodikteil entscheiden.
Voll, aber wenn man halt nicht beurteilen kann, ob sie gut gemacht ist, dann ist das halt das einzige Argument, auf das man sich stützen kann, das jetzt jemanden unterstellen zu wollen.
Das stimmt.
Gibt es bei der Studie noch etwas, was du besonders hervorheben möchtest, weil wenn nicht, dann hast du ja eben mit der Ansprache in Bezug auf die Adventist Health Study schon so ein bisschen zur zweiten Studie übergeleitet und dann würde ich sagen, machen wir damit weiter, außer es gibt noch was.
Na bitte, gerne, sehr, sehr gerne.
Genau, du hast im Eingang eben erwähnt Adventist Health und ich glaube Epic Oxford, du hast sie so in einem genannt, aber gleichzeitig als Punkt 2 und 3, gehen wir die separat durch oder gibt es da irgendwelche Parallelen, weshalb du sie gemeinsam besprechen möchtest?
Du, wir können sie gerne gemeinsam besprechen, weil sie beide dasselbe Ziel haben, ein ähnliches Studiendesign haben und entsprechend sehr nah aneinander sind. Und von daher können wir sie, wenn das passt, gerne einzeln besprechen. Ich werde aber natürlich immer dazu erwähnen, wann ich von den Ergebnissen der einen oder anderen spreche. Aber der Grund, warum ich eben beide gerne besprechen wollte, ist, weil es sind im Grunde genommen die zwei großen Kohortenstudien, auf die sich die allermeisten vegetarisch-vegan lebenden Menschen beziehen, wenn sie über die gesundheitlichen manchmal auch Nachteile, aber meistens Vorteile dieser Ernährungsweise sprechen. Und wir gucken uns an, wie valide der Bezug auf diese Studien zum einen überhaupt ist, beziehungsweise ob die beide das Gleiche zeigen oder ob vielleicht die eine ein bisschen schlechtere Ergebnisse als die andere zeigt und was das vielleicht bedeuten könnte. Und es sind natürlich auch jene Studienergebnisse, auf die sich viele Positionspapiere von Fachgesellschaften beziehen. Und bevor wir darüber sprechen, was diese Studien genau untersucht haben und wie sie zusammengesetzt haben, ein wichtiger Aspekt, sonst vergesse ich es nämlich dann im Laufe, was haben die Studien nicht untersucht und was gibt es bis zum heutigen Tag nicht, egal ob wir uns diese oder andere Observationsstudien oder andere Studien angucken. Es gibt zu den etwas weicheren Parametern wie Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und ähnliches keinerlei Untersuchungen. Das heißt, Adventist Health Study, Epic Oxford Study etc. messen klare, harte Endpunkte, nämlich Tod durch Krankheit XY oder Auftreten von Erkrankung XY, aber messen eben nicht, wie geht's denn Personen im Alltag. Und das ist wichtig, weil das ist auch etwas, was wir von vielen ex-vegan lebenden Menschen ja mitbekommen, dass sie im Alltag in ihrem Wohlbefinden sehr eingeschränkt sind. Und da ist es dann sekundär, wie dann 40 Jahre später vielleicht ihre kardiovaskuläre Gesundheit aussieht. Und da geht es eben darum, wie es den Leuten akut geht. Und all das ist bis dato eben in sämtlichen Studien nicht erfasst worden. Das ist, denke ich, auch wichtig zu erwähnen. Und die, im Gegensatz zu der Epic Oxford Study, hat die Adventist Health Study, auch wenn das nicht angegeben ist, weil es kein finanzieller Interessenkonflikt ist, aber aus meiner Sicht ein extrem stark ideologischer / religiöser, natürlich den großen Interessenkonflikt, dass sie von der Loma Linda University, einer Adventisten-Universität, von adventistischen, also streng gläubigen Anhängern der Adventist Health Church durchgeführt wurde und auch die Probanden Adventisten sind. Und zum ersten Mal bewusst geworden, warum das so ein großer Interessenkonflikt ist, ist mir bei dem Paper, das wir gerne auch in der Podcast-Beschreibung verlinken sollten, weil es sehr, sehr vieles über die Adventistenkirche und auch die Historie und die Einflüsse der Adventisten auf sowohl die Gründung der Academy of Nutrition and Dietetics, der mittlerweile weltweit größten Ernährungsfachgesellschaft, aber auch vieles weitere hat. Das nennt sich Global Influence of the Adventist Health Church on Global Dietary Guidelines. Und das ist nicht irgendein investigativer Journalist oder irgendwer, sondern das sind selbst Adventisten, die sehr stolz darüber schreiben, wie groß der Einfluss natürlich primär auf Amerika, aber auch darüber hinaus war. Und da wird unter anderem eben auch darüber gesprochen, ganz, ganz ehrlich und offen auch zugegeben von einigen der adventistischen Autoren, dass am Anfang die Adventist Health Study mit sehr viel Skepsis überhaupt gestartet wurde, beziehungsweise sehr viel Widerstand innerhalb der Adventistengruppe gab, weil es geheißen hat, naja, wenn die jetzt zeigen würde, dass die Ergebnisse schlecht sind, dann wäre das ja schlecht für unsere Kirche und schlecht für die Verbreitung unserer adventistischen Ernährung und dem Lebensstil. Und mit so einem Interessenkonflikt im Hintergrund darf eigentlich kein Wissenschaftler in seine Arbeit reingehen, weil dann ist ja eigentlich schon klar, was rauskommen darf und was nicht rauskommen darf. Und entsprechend halte ich das eben für einen viel größeren Konflikt, wie dass jetzt ein Wissenschaftler irgendwann mal einen Vortrag für eine Firma gehalten hat oder dass irgendeine Firma die Arbeit finanziell unterstützt, damit die Wissenschaftler halt ihre Forschung machen können.
Das bezieht sich jetzt aber eben auf die Adventist Health Study und nicht auch auf die Epic Oxford, oder?
Genau, auf die bezieht sich nicht. Und das ist eben interessant, weil durchschnittlich sind die Ergebnisse der Adventist Health Study 2 auch positiver für die vegetarisch-veganen Ernährungsmuster im Vergleich zu der Epic Oxford Study. Und vor allem die früheren Adventist Health Study 2 Analysen zeigten eigentlich überwiegend ein sehr positives Bild im Vergleich zu den Epic Oxford Study Daten. Das ist auch ein sehr interessanter Unterschied, den man im Hinterkopf behalten sollte. Grundsätzlich sind beide Studien sehr groß und sehr stark gepowert. Also die Adventist Health Study 2, die begann im Jahr 2002. Es gibt auch eine davorliegende Adventist Health Study 1. Die Adventist Health Study 2 ist immer noch ongoing, hat mittlerweile knapp 100.000 Adventisten aus den USA und Kanada als Probanden. Ungefähr die Hälfte davon sind Mischköstler. Die andere Hälfte sind unterschiedliche Arten von pflanzenbetonten Ernährungsweisen. Der größere Teil sind Vegetarier, knapp also 28%, ein bisschen mehr als ein Viertel.
28% von den 100% ja, oder von den 50%?
Also 28, nicht genau, also wir haben 50% die Mischköstler, 28% Vegetarier und die verbleibenden 22% sind dann unterschiedliche Arten, vegan, pesketarisch, flexitarisch, genau. Die Epic Oxford Study ist im Grunde genommen ein Unterteil einer noch größeren Studie, die sogenannte European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, also Epic abgekürzt, daher kommt der Name, Epic Study, und das ist eben die Oxford-Kohorte davon. Die begann in den 1990er Jahren und hat auch 65.000 Männer und Frauen in den UK, also in den United Kingdoms, in England untersucht. Und auch hier haben wir einen sehr großen Anteil an Vegetariern, auch einen Anteil an Veganern, der allerdings auch kleiner ist, deutlich kleiner. Und in beiden Studien muss man sagen, dadurch, dass der Anteil an Veganern im Vergleich zu der Gesamtpopulation relativ klein ist, sind natürlich all die Ergebnisse ein bisschen wackelig, weil es einfach zu wenig gepowert ist von der Anzahl. Aber es sind trotzdem mitunter die größten veganen Kohorten, die wir haben.
Ist die Epic Oxford auch noch ongoing oder ist die schon abgeschlossen?
Diese großen Kohortenstudien sind nach meinem Verständnis alle ongoing und generieren laufend neue Daten.
Okay.
Und was haben die Studien gezeigt? Wir können mit der Adventist Health Study anfangen, auf die sich deutlich öfter auch noch bezogen wird, vor allem, weil es ja auch eine interessante Geschichte ist, weil die Adventist Health Study bzw. die Adventisten, die darin untersucht wurden, sind ja eine von den 5 Blue Zones von den Büttner, das heißt 5 dieser Langlebigkeitszonen, die, wenn man sich dann die genaue Aufarbeitung der Daten von der Büttner für National Geographic anguckt, durchaus einige Fragezeichen aufweisen, die an der Validität dieser ganzen Aufbereitung ein Stück weit zweifeln lassen, aber sie haben zumindest dadurch extrem viel mediale Aufmerksamkeit bekommen, vor allem jetzt auch durch die Netflix-Doku, die es dazu gibt, und daher kennen, glaube ich, mittlerweile viele Leute die Adventisten. Und was ich so insgesamt durch die Bank zeigte, dass in der Adventist Health Study 2 die pflanzenbetonten Ernährungsstile, also von flexitarisch hin zu rein vegan, im Vergleich zu der Mischkost einer etwas besseren Gesundheit bzw. einer geringeren Mortalitätsrate in unterschiedlichen Aspekten erfreuen kann. Das heißt, sowohl die All-Cause Mortality als auch die Herzerkrankungen als auch die Krebserkrankungen sind etwas geringer ausgefallen in der Adventist Health Study. Die Adventist Health Study kann aber nicht, obwohl es oft gemacht wird, als Begründung für eine vegane Ernährung als die gesündeste herangezogen werden. Warum? Weil mit Ausnahme von gewissen Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes die vegane Ernährungsweise nirgends durch die Bank am besten abschneidet. Also die Pesketarier sind oft jene, die mit am besten abschneiden bei den kardiovaskulären Erkrankungen. Und am Ende sehen wir einfach ein heterogenes Bild. Wir sehen vor allem auch interessanterweise große Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und wenn wir die Geschlechter trennen, dann sehen wir, dass bei der veganen Ernährungsweise im Vergleich zu der Mischkost die Männer noch besser abgeschnitten haben als die Frauen. Das heißt beispielsweise bei den ischämischen Herzerkrankungen ist es so, dass die Frauen, die veganen Frauen im Vergleich zu den Mischköstlern ein deutlich höheres Risiko hatten, während im Durchschnitt von den Geschlechtern die besser abschnitten, das heißt die veganen Männer hatten ein geringeres Risiko für ischämische Herzerkrankungen im Vergleich zu den Mischköstlern, aber die veganen Frauen hatten deutlich höheres. Die Frauen hatten auch insgesamt in Bezug auf Cardiovascular Disease ein höheres Risiko, die veganen Frauen im Vergleich zu den mischköstlichen Frauen. Und da sehen wir eben andere pflanzenbetonte Ernährungsweisen. Hier jetzt vor allem die Pesketarier haben deutlich besser abgeschnitten. Ist jetzt auch nicht komplett überraschend, weil man die deutlich bessere Versorgung mit den langkettigen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA und weiteres, spielen da aus meiner Sicht und auch nach der Interpretation von anderen Experten, Expertinnen, eine tragende Rolle. Soll heißen, ja, natürlich hätten die Veganer auch supplementieren können, aber viele tun es halt auch nicht und spiegelt sich auch in unseren Umfragen in der Community wieder. Selbst in der, würde ich sagen, sehr gut informierten Ernährungscommunity von uns supplementiert trotzdem ungefähr die Hälfte nicht regelmäßig Omega-3-Fettsäuren, zumindest in der letzten Umfrage.
Und es spiegelt sich auch ein bisschen in den Verkaufszahlen wieder, weil wir verkaufen mehr Multinährstoffe als Omega-Präparate, was ja per se mal gut ist, weil ein Multinährstoff sicher das wichtigste Produkt ist, aber gleichzeitig wäre es halt auch gut, wenn man zusätzlich noch Omega supplementiert und wenn da entsprechend das Verhältnis 1:1 wäre, wäre es eigentlich perfekt oder optimal.
Genau, das, also sowohl in deinen Verkaufszahlen spiegelt sich wieder, als auch in meiner Observation. Und was damit auch einhergeht, kam jetzt gerade 2024 im Oktober neu raus, eine weitere Analyse von Daten der Adventist Health Study 2. Und hier zeigte sich, dass Vegetarier und Veganer auch im höheren Alter ein höheres Risiko für Demenz und Schlaganfälle haben. Und gerade die Demenz ist natürlich etwas, was in mehreren Studien mit einer mangelhaften Versorgung mit den langkettigen Omega-3-Fettsäuren einhergeht und auch etwas, was einige der führenden Plant-Based Doctors wie Dr. Joel Fuhrman schon vor mindestens 10 Jahren regelmäßig gepredigt hat, wo er meinte, er sieht eine Epidemie an Demenzkranken, an Alzheimer-Erkrankten, Long-Term-Vegans in seiner Praxis und hat seither schon eben vor diesen Gefahren gewarnt. Und dann wurde natürlich von vielen gesagt, so, ja, wo sind denn die Daten, die das zeigen? Und er so, naja, wollen wir jetzt noch 10 Jahre warten, bis die Daten kommen oder wollen wir gleich handeln? Tada, jetzt sind sie da. Und das ist halt immer das Traurige. So, ja, natürlich kann sein, dass wenn man früher handelt quasi, man vielleicht gewisse Interventionen tätigt, die nicht 100% notwendig sind. Aber wenn man dann diese Daten hat und Personen jetzt schon im höheren Alter sind und 20 Jahre vegan leben, dann ist es für einige eben zu spät. Und jetzt haben wir eben die Daten seit Oktober 24 zu dem Thema. Die höhere Auftrittsrate von Schlaganfällen hat mich auch nicht wirklich überrascht. Weil
das, sorry, kurz, ja, sind wir jetzt immer noch bei Adventist?
Okay, genau.
Also da gab es eine neue Publikation mit Daten aus.
Genau, weil diese eben
in Bezug auf Demenz.
Demenz und Schlaganfälle. Okay. Und weiteres auch. Das sind die zwei interessantesten Findings aus dieser neuen Studie. Andere kardiovaskuläre Parameter waren im Durchschnitt, wenn man die Geschlechter zusammengibt, auch wieder besser. Also da ist nichts so Neues passiert. Aber eben vor allem die Demenz war neu und interessant. Und bei den Schlaganfällen und da vielleicht auch den Übergang zur Epic Oxford Study, das ist jetzt nicht ganz neu, weil Schlaganfälle insgesamt und sogenannte Hemorrhagic Strokes im Speziellen haben wir auch in der Epic Oxford Study schon vor mehreren Jahren gesehen, treten häufiger auf bei vegetarisch-veganer Ernährung im Vergleich zu mischköstlicher. Auch hier gibt es mehrere Modelle, die versuchen, die Hintergründe zu erklären. Ein Kandidat ist Taurin und andere Carninutrients. Da gibt es mehrere Publikationen dazu, die zu dem Thema Stellung beziehen und zeigen, wie Taurin hier im Metabolismus wirkt. Und wäre zumindest ein Stück weit plausibel, weil es sowohl Veganer als auch Vegetarier betrifft und die Vegetarier ja zumindest gewisse tierische Produkte essen. Und das heißt, ja, man sieht zum Beispiel geringere Raten an Herzerkrankungen auf Seiten der Vegetarier und Veganer in der Epic Oxford Study im Vergleich zu Mischköstler und Mischköstlerinnen. Man sieht aber auf der anderen Seite wieder höhere Raten an Schlaganfällen. Und in Summe, und das ist, wenn man ehrlich auf beide Daten blickt und auch noch die weiteren Studien mit Vegetariern und Veganern zu Rate zieht, dann sieht man, dass es für die rein vegane Ernährung keine gesundheitliche Basis geben kann, weil sie eben nicht besser abschneidet und zum Teil schlechter abschneidet als andere pflanzenbetonte Ernährungsweisen, manchmal auch schlechter abschneidet als eine durchschnittliche Mischkost. Und am Ende des Tages ist eben eine Frage der Nährstoffoptimierung und die fällt halt etwas schwerer bei einer veganen Ernährung, erfordert mehr Supplemente. Und daher klar, die ethischen Aspekte sind Thema. Bis zu einem gewissen Grad sind die ökologischen Aspekte, was jetzt die zumindest den Shift von mehr tierisch zu mehr pflanzlich angeht, auch valide. Aber auch hier eine rein vegane Ernährung ist nicht deutlich nachhaltiger als eine pflanzenbetonte Ernährungsweise, die kluge Lebensmittelauswahl trifft, regional isst, Food Waste reduziert und ähnliches. Und daher, abseits von den ethischen Argumenten, gibt es da eben wenig Argumentationsfläche. Und ein Aspekt, den man ebenfalls noch in der Epic Oxford Study sieht, der, glaube ich, sehr interessant ist und den man besprechen sollte.
Ist die Knochengesundheit, oder?
Jawohl, genau. Wir haben es ja schon an ein paar Stellen besprochen, ist die Knochengesundheit, genau. Und wir sehen, dass Untergewicht, wenig überraschend, bei vegan lebenden Menschen wie auch bei anderen zu einer schlechteren Knochenmineraldichte und zum höheren Frakturrisiko beiträgt. Nun ist es so, dass natürlich per se eine vegane Ernährung nicht Untergewicht heißen muss, aber man sieht BMI, der etwas unter dem Optimalbereich ist, öfter bei den veganen Probanden im Vergleich zu den Nicht-Veganen. Wir sehen aber auch, dass selbst bei normalem BMI und selbst auch bei ausreichender Kalziumzufuhr trotzdem noch eine höhere Frakturrate bei den Veganen im Vergleich zu den Mischköstlern besteht, was auch nicht überraschend ist, weil ja, Kalzium ist wichtig für die Knochengesundheit, aber halt auch ein Dutzend weitere Nährstoffe, die wir im Detail ja auch besprochen haben, in einem Beitrag, den wir gerne auch verlinken können, zum Thema der Knochengesundheit. Und die wichtigsten zu nennen, klar, sind gute Vitamin-D-Versorgung, Vitamin-K2-Versorgung, eine gute Proteinversorgung mit den kollagenbildenden Aminosäuren, aber auch viele weitere Mineralstoffe.
Also eben zusätzlich zum Kalzium?
Zusätzlich zum Kalzium, genau. Und man sieht, dass sowohl Vegetarier als auch Veganer etwas schlechter abschneiden, was interessant ist, weil eben das Thema Kalzium ja bei den Vegetariern gut abgedeckt sein sollte. Aber eben man merkt, da sind halt doch noch andere Nährstoffe in den Tierprodukten drin, die relevant sind. Und die Veganer schnitten aber noch etwas schlechter ab als die Vegetarier. Was ich interessant fand, wir werden später ja noch über die Potenga's Cat Experiment sprechen. Und da haben beide Gruppen, also sowohl jene, die artgemäß gefüttert wurden mit Rohmfleisch, also auch jene, die mit gekochtem Fleisch gefüttert wurden. Beide hatten die gleiche Menge an Rohmilch in ihrer Ernährung, ungefähr ein Drittel der Kalorien. Und obwohl sie die gleiche Menge an Kalzium aus der Milch hatten, hatte die Gruppe, die mit dem rohen Fleisch gefüttert wurde, eine deutlich bessere Knochengesundheit, was erneut eben zeigt, dass es nicht nur das Kalzium ist oder andere Stoffe in der Milch, sondern dass es eine Fülle an Stoffen in unterschiedlichen tierischen und zum Teil pflanzlichen Lebensmitteln sind, die für die Knochengesundheit entscheidend sind. Mhm. Genau. Das, ich meine, man könnte mit den beiden Studien noch sehr, sehr viel mehr Zeit verbringen, aber im Hinblick auf die Podcast-Folge wollen wir noch die nächsten zwei dann besprechen. Aber im Grunde, worauf ich quasi summa summarum hinaus wollte, was ich mit der Besprechung der Studien gerne rüberbringen wollte, war zum einen, es gibt nicht wahnsinnig viele Studien, die sich mit vegan lebenden Menschen per se mal beschäftigen. Selbst in diesen sehr großen Kohorten ist der Anteil an vegan lebenden Menschen trotzdem noch relativ gering, sodass auch, wenn man beispielsweise sich die Krebserkrankungsraten angucken, wo Vegetarier und Veganer etwas besser abschneiden als Mischköstler, die Studienautoren auch immer dazu sagen, man muss diese Ergebnisse sehr, sehr sorgfältig und vorsichtig interpretieren aufgrund der sehr geringen Fallzahlen. Und zum anderen, dass diese Studien eben viele der wichtigen, etwas weicheren Parameter wie Wohlbefinden und weiteres nicht untersuchen. Und am Ende des Tages, wenn man sich dann die unterschiedlichen Gruppen ansieht, man eben sieht, ja, pflanzenbetonte Ernährungsweise ist im Durchschnitt mit besserer Gesundheit assoziiert. Wobei man hier natürlich auch sagen muss, trotz aller Korrektur für soziodemografische Merkmale und alles, wenn sich Personen einer quasi alternativen Ernährungsweise verschreiben, beschäftigen sie sich halt im Durchschnitt einfach viel mehr mit Ernährung. Und das ist ein Störfaktor oder ein Einflussfaktor auf die Ergebnisse, den man kaum rausrechnen kann, weil er so komplex und vielfältig ist.
Du meintest eingangs ja noch, dass du an Stelle 4 und 5 noch die Katzenstudie, also die Potengas, oder wie heißt der genau?
Potenga, Francis Potenga heißt er.
Besprechen möchtest, und ich glaube, das letzte war dann noch Predimet.
Predimet, jawohl.
Genau. Was war die Reihenfolge nochmal? Was willst du
Potenga
jetzt?
Potenga wäre 4, Potenga, wenn du magst.
Dann lass gerne da weitermachen. Du meintest eingangs, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, das ist schon eine relativ alte Studie, also das wurde in den 30er und 40er Jahren des 19. Jahrhunderts des 20. Jahrhunderts, also 1930 bis 1940 durchgeführt. Mhm. Aber trotzdem kann man jetzt beinahe, also bald 100 Jahre später, noch viel daraus ziehen?
Ich würde sagen, ja. Und natürlich, man kann bzw. muss angucken, dass Studien aus dieser Zeit nicht dieselben Standards in ihrer Kontrollaffinität hatten und weiteres. Und es ist ein Tiermodell, das heißt natürlich, die Übertragbarkeit auf den Menschen generell ist fraglich. Aber es gab tatsächlich in den 30er, 40er, 50er Jahren eine Vielzahl an sehr, sehr interessanten Studiendesigns, die so nicht mehr repliziert wurden. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist, wenn ich mal angucke, wie sich teilweise Architektur verändert oder anderes, dass so diese wirklich langwierigen und sehr, sehr, sehr komplexen Themen einfach nicht mehr so angegangen werden, dass wir einfach ein bisschen schnelllebigere Zeit haben und von daher eben viele, viele interessante Studienmodelle so einfach nicht mehr repliziert wurden.
Das fällt dir in der Architektur auf, wirklich?
Ja, mir ist es am klarsten für mich war es, wie wir in Barcelona waren und dann die Sagrada Familie, die eine Seite gesehen haben und jetzt die neue vollendete. Und mir ist die Kinnlade runtergefallen, wie viel weniger detailreich, wie viel weniger komplex auch in allem das gebaut wurde. Sorry,
ich muss nur gerade lachen, weil so Nico, wenn er sich irgendwie große Kirchen oder so anguckt, denkt er sich so, das ist wie in der Ernährungswissenschaft. Ja. Ich glaube, den Gedanken hatte auch noch nie jemand, als er sich in Barcelona dieser gerade Familie angeguckt hat.
Ja, tatsächlich. Oder auch wenn du dir viele andere Gebäude anguckst, diese Detailaffinität von älteren Gebäuden wird einfach nicht mehr repliziert und auch teilweise die Bauqualität wird nicht mehr repliziert, obwohl wir ja eigentlich bessere Voraussetzungen hätten, um noch bessere Qualität zu schaffen. Oder auch, wenn ich mir angucke, was die frühen Vitaminforscher auf sich genommen haben, um diese Vitaminforschung zu betreiben und einfach aus meiner Sicht eine Qualität, die heute oft nicht erreicht wird. Und naja, was gibt es zur Studie zu sagen, um ein bisschen Kontext zu schaffen, warum ich sie interessant finde, beziehungsweise warum ich denke, dass sie für uns äußerst interessant ist. Sie ist nicht die einzige ihrer Art, aber sie ist eine der am längsten andauernden und am umfangreichsten, deswegen habe ich sie jetzt rausgenommen. Aber auch in anderen Spezies sehen wir die grundsätzlichen Ergebnisse, die wir auch hier sehen. Und warum ich die mit einbringe, ist, weil sie sehr eindrücklich zeigt, zum einen einmal, aber das ist gar keine große Überraschung, dass eine nicht artgemäße Ernährung auf Dauer zu gesundheitlich abträglichen Effekten führen kann. Aber warum ich sie mit reingenommen habe, sie ist eine der Studien, die zeigen, dass es Multigenerationseffekte gibt, die quasi im negativen Sinne synergetisch sind. So heißen, ein und dieselbe Fehlernährung produzierte in der ersten Generation der Katzen weniger schwerwiegende Effekte im Vergleich zu der zweiten und in der zweiten Generation weniger schwerwiegende Effekte im Vergleich zu der dritten Generation. Und wann immer wir uns über etwas restriktivere Ernährungsweisen, über alternative Ernährungskonzepte unterhalten, müssen wir natürlich die Frage nach dem Track Record stellen. Das heißt, wie lange wird denn das schon gemacht? Gibt es große Probandengruppen, die das schon über mehrere Generationen gemacht haben? Und was wir ja sehen, ist das Gegenteil. Also selbst jene Veganleben,
also bei Veganismus.
Bei Veganismus, genau. Aber auch bei anderen alternativen, restriktiven Ernährungsweisen sehen wir in allermeisten Fällen, und bei der veganen Ernährungsweise ist es definitiv so, dass ja selbst jene Veganer, die wir jetzt in Studien beobachten, in der weit überwiegenden Mehrzahl ja nicht als Veganer geboren wurden. Das heißt, die haben die Vorteile einer unrestriktierten Mischkost und der damit einhergehenden Nährstoffzufuhr während den wichtigsten Phasen ihres Lebens genossen. Das heißt, sowohl in der Mutter noch, also quasi während der Schwangerschaft. Die Mutter hat sie auch noch mischköstlich ernährt in allermeisten Fällen. Und dann während ihren frühen Kindestagen bis hin zur Pubertät und darüber hinaus. Die meisten wurden erst in ihren 20er, 30er, 40er Jahren vegan.
Was mir da gerade in den Sinn kommt, ist das nicht eigentlich auch etwas, was man bei so der unter Anführungszeichen klassischen oder eventuell etwas schlechteren Mischkost eigentlich auch vermuten kann? Also Personen, die sich zu, keine Ahnung, 50% aus Junkfood ernähren, das ist ja jetzt auch noch nichts, was über Generationen gemacht wurde, oder?
Jede Art der Fehlernährung, auf jeden Fall. Also wie du sagst, wenn du jetzt ein Elternpaar hast, die ein Kind haben und die Eltern haben sich sehr gut ernährt, wird nach allem, was wir bis jetzt wissen, das Kind bei einer Junkfood-Ernährung, wenn das dann sein restliches Leben durchzieht, nicht im selben Maße negative Effekte haben wie das Kind dieser Person dann. Und fraglich ist, und das ist jetzt natürlich am Menschen nicht getestet, aber zumindest in den Katzenexperimenten und mit anderen Spezies sehen wir, dass zwar ein Umstieg auf eine artgemäße, nährstoffbedarfsdeckende Ernährung gewisse dieser negativen Effekte reversieren kann, aber nicht gänzlich, zumindest nach mehreren Generationen. Also sprich, In diesen Katzenexperimenten sehen wir, dass wenn die Katze artgemäß mit rohem Fleisch, roher Milch und Lebertran ernährt wurde, sie eine erfolgreiche Schwangerschaft durchgemacht hat mit normalgewichtigen Kittens, also Kätzchen, und alles hat gut funktioniert. Wenn man sie dann auf das gekochte Fleisch umgesetzt hat, und wir sprechen gleich darüber, dass es nicht per se jetzt ums Kochen geht und man jetzt nicht für die Rohkost für Menschen argumentieren muss, aber in diesem Fall ist es wichtig aus nachgenannten Gründen. Wenn man sie dann auf das gekochte Fleisch umgesetzt hat für die nächste Schwangerschaft, war es so, dass die Kittens, die kleinen Kätzchen, leichter waren, weniger gutes Geburtsgewicht im Durchschnitt hatten, also leicht untergewichtig waren und sich auch schlecht entwickelt haben. Und wenn man aber dann wieder im nachfolgenden Jahr wieder die Ernährung optimiert hat, gab es diese negativen Effekte schon wieder nicht mehr. Wohingegen auf der anderen Seite, wenn man dann in der zweiten Generation die Kittens von den gekocht ernährten Müttern dann wieder roh ernährt hat vor ihrer Schwangerschaft, hat es diese Effekte nicht mehr ausgeglichen. Das heißt, es ist zum Teil reversibel, zum Teil aber nicht in diesem Katzennetz. Wie gesagt, was das bei Menschen genau bedeutet, es geht hier nicht darum zu sagen, das war jetzt in der Katze und das wird auch bei Menschen so sein, aber man kann über die Spezies hinweg einfach viele Parallelen auf einer Metaebene sehen. Vielleicht generell, damit man ein bisschen mehr über dieses Katzenexperiment versteht und auch den Umfang. Es wurde, du hast das ja schon gesagt, in den 30er Jahren begonnen. Das lief von 1932 bis 1942, 10 Jahre lang. Und es wurde sowohl Mitte der 30er als auch dann nach der Beendigung des Experiments natürlich ganz, ganz viel an Literatur veröffentlicht. Das heißt, es gibt mehrere Publikationen von Dr. Francis Potenga und seinem Team zu diesem Thema. Und insgesamt wurden im Versuchszeitraum etwa 900 Katzen untersucht, also durchaus große Anzahl, mit unterschiedlichen Experimenten. Das Hauptaugenmerk war immer, was sind die Unterschiede, wenn man rohes Fleisch gibt im Vergleich zu erhitztem Fleisch. Und man muss dazu erwähnen, die Experimente damals, und wir sprechen ja eben hier von den 30er Jahren, eine Zeit, wo Taurin als Aminosäure zwar bekannt, aber nicht gut erforscht war. In dieser Zeit hieß es, es gibt einen Faktor, der offensichtlich hitzelabil ist, der weggeht, und oder mehrere, dachte man damals, und vielleicht sind es auch mehrere, aber zumindest, wie man jetzt wissen, einen schwerwiegenden, nämlich Taurin, der hitzelabil ist, in der Hitze, in der Temperaturrange, wie es zubereitet wurde für das Katzenfleisch. Und das heißt, damals war nur das Wissen, das Kochen zerstört etwas, wir wissen nicht was. Heutzutage wissen wir, dass das Taurin war, weil Taurin für die Katze, im Gegensatz zu Menschen, ja eine ganz klare, stark klassisch essentielle Aminosäure ist, beziehungsweise eine Aminosulfonsäure ist, die die Katze quasi gar nicht bilden kann. Der Mensch, der erwachsene Mensch zum gewissen Maße, der Säugling auch nicht wirklich. Das heißt, erneut das Kochen unserer Nahrung, beispielsweise wenn jetzt Mischköstler Fleisch essen und gerade wenn sie es hoch erhitzt zu sich nehmen und da der Taurin-Gehalt geringer ist, ist es natürlich für Menschen nicht ganz so schwerwiegend wie für die Katze. Und die Kostzusammenstellung war eben, um es möglichst standardisiert zu halten, dass quasi mit Ausnahme des rohen oder gekochten Fleisches die Kostzusammenstellung der Katzen dieselbe war. Das heißt, es gab 2/3 Fleisch, roh oder gekocht, und dann gab es noch 1/3 Rohmilch, und es gab noch, um die Versorgung mit den langkettigen Omega-Fettsäuren sicherzustellen, auch noch Cod-Liver-Öl, also Lebertran. Und was zu beobachten war, schon in der ersten Generation, aber immer schwerwiegender dann in den Folgegenerationen, war, und das ist eben interessant, weil wir sprechen hier wahrscheinlich, das ist auch noch ein bisschen das letzte Teil erforscht, aber wahrscheinlich primär vom Fehlen von diesem einen Nährstoff, nämlich das Taurin. Und das Fehlen von Taurin hatte eine ganze Reihe an negativen Effekten, die dann in der Autopsie, in den Autopsieberichten deutlich wurden. Zum einen waren das strukturelle Abnormalitäten am Herz, das heißt, das Herz war negativ von einem Taurinmangel beeinflusst. Wir sehen interessanterweise bei Menschen auch, dass Herzrhythmusstörungen durch Tauringabe verbessert werden können. Also wir sehen hier durchaus Parallelen, weswegen eben solche, wenn man sie reflektiert genug beurteilt, solche Spezies übergreifende Experimente sehr interessant sind. Man sah von Generation zu Generation mehr eine erhöhte Rate an Totgeburten. Man sah eine erhöhte Rate an Kittensterblichkeit, also die zwar lebendig geboren, aber dann kurz danach gestorben sind. Ein vermindertes Geburtsgewicht und abnormale Knochen und eine abnormale Zahnentwicklung. Und auch hier, das verminderte Geburtsgewicht ist etwas, was wir bei vegan lebenden Schwangeren ebenfalls sehen, nämlich im Schnitt etwa 5-mal häufiger SGA-Kinder, also Small for Gestational Age-Kinder, im Vergleich zu den Mischköstlichen Frauen. Und dann wird oft gesagt, ja, dann ist das Kind halt ein bisschen kleiner bei der Geburt, wird schon aufholen. Zum einen, ja, manchmal holt es auf, manchmal nicht. Also im Schnitt sieht man, dass SGA-Kinder auch durchschnittlich kleinere Erwachsene sind. Aber, und das ist ja der Punkt, ob man jetzt 15 Meter größer oder kleiner ist, ist vielleicht eine persönliche Präferenz, aber wenn das das Einzige wäre, wäre es jetzt vielleicht nicht das Thema. Aber die SGA-Kinder sind nicht nur einfach nur kleiner, sondern das kleinere Längenwachstum und das geringere Geburtsgewicht sind Ausdruck einer dahinterliegenden unzureichenden Versorgung mit Nährstoffen. Das heißt, SGA-Kinder haben im Durchschnitt auch ein schlechteres Immunsystem. Sie haben im Schnitt auch im Erwachsenenalter ein höheres Risiko für gewisse kardiovaskuläre und für gewisse Stoffwechselerkrankungen und viele weitere Probleme. Und letztendlich weist es zum Beispiel auf eine Plazenta-Fehlfunktion hin, der Mutter, die ebenfalls, wenn man es an Präeklampsie denkt, die wiederum warum diese Erkrankung einen negativen Effekt auf die Plazenta-Funktion haben kann, sehen wir auch hier ein höheres Auftreten bei veganer Ernährung in Bezug auf Präeklampsie. Und um den Bogen zu spannen, wir sehen eben auch hier eine höhere Rate bei den Katzen an insgesamt Schwangerschaftskomplikationen mit dann dem Endpunkt höhere Totgeburten bzw. höhere Kittensterblichkeit. Und was eben auch interessant war, die abnormalen Knochen und die abnormale Zahnentwicklung bzw. die geringere Knochenmineraldichte, also die höhere Rate, das schreiben sie auch so, quasi an Osteoporose der Katzen. Und obwohl ja dieselbe Menge an Kalzium und Rohmilch gegeben wurde, das heißt, es sind gewisse Faktoren im Fleisch. Und da ist der Punkt eben, wo ich sage, ist das wirklich nur alles das Taurin? Maybe, maybe not, dass da eine Wirkung hatte, weil es gibt natürlich auch noch andere hitzelabile Komponenten. Mhm. Und auch da, ist das jetzt eine Begründung, dass wir als Menschen Rohkost essen müssen? Nein, aber das zeigt schon, dass die Zubereitung unserer Mahlzeit eben nicht nur die Frage ist, ist es roh oder gekocht, sondern wie wurde es gekocht, wie schonend wurde es gekocht, wie hoch waren die Temperaturen? Vor allem, wenn wir jetzt auch über nicht nur Pasteurisierung, sondern über Sterilisation der Nahrung sprechen, wo ja mit 130, 140 und noch mehr Grad gearbeitet wird.
Wobei ja der Mensch in einem ganz anderen Grad an gekochte Nahrung angepasst ist als Katze.
Wollte ich gerade sagen, genau. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir sind natürlich auch an gekochte Nahrung angepasst. Das heißt, man kann das natürlich nicht 1:1 übertragen. Aber, und das ist ja auch ein Punkt, ja, wir sind an gekochte Nahrung angepasst, aber wir sind jetzt nicht an industriell verarbeitete Nahrung angepasst. Und das Einzige, was die gemeinsam haben, ist, dass irgendeine Art der Hitzeeinwirkung stattgefunden hat. Aber natürlich dieser moderne Grad der Ultrahocherhitzung von Produkten nichts ist, was wir klassisch in der Evolution so hatten.
Also so bis vor, keine Ahnung, wenigen 100 Jahren vermutlich, gab es das Feuer zum Kochen und keine, was auch immer für Anlagen mit Sprühtrocknung und so weiter.
Genau, und heißt das nicht, dass das alles schlecht ist. Das heißt nur, wir müssen ein bisschen drüber nachdenken, was es damit auf sich hat, wie sich Nährstoffe verändern durch diese Zubereitungsmethoden und so weiter. Und nicht einfach nur blind quasi sagen, ja, das wird schon alles passen.
Und es heißt auch nicht, dass man das nicht anderweitig irgendwie kompensieren kann, weil wenn jetzt ein Stoff hitzelabil ist, okay, du kannst ihn ja auch einfach supplementieren. Das hat es vor 300 Jahren auch noch nicht gegeben. Und damit könnte man das ja in der Theorie auch ganz einfach ausgleichen.
Richtig.
Wenn man über diesen Stoff zumindest mal Bescheid weiß.
Genau, und so lösen sie ja auch aktuell zum Beispiel die Katzenfutterhersteller. Die sind alle mit Taurin angereichert und damit scheint es den Hauskatzen jetzt gut zu gehen. Es wirft natürlich trotzdem die Problematik auf, dass womöglich und bei der Vielzahl an Stoffen wahrscheinlich auch noch andere Stoffe darunter leiden werden. Und man kann natürlich nur das kompensieren über Supplementierung, was man auch kennt. Und die Dinge, die eben so akut tödlich sind, wie ein Taurinmangel als essentieller Nährstoff für eine Katze, das merkt man und entsprechend supplementiert man es dann auch. Alle anderen Dinge, die eben ein bisschen feingradiger sind, die eben eher das Wohlbefinden oder die Langlebigkeit oder anderes beeinflussen, das wird man eben nicht im selben Maße erkennen können. Und daher bin ich überhaupt kein Gegner von der Industrialisierung unserer Nahrung auf prinzipieller Ebene, weil die natürlich auch eine positive Seite hatte, nämlich das Bereitstellen von Nahrung für Personen quasi rund um die Uhr zu einem sehr vernünftigen Preis. Aber man darf auch die Schattenseiten nicht verkennen. Und optimalerweise hätte man eben zukünftig eine Industrialisierung unserer Nahrung, aber auf eine so gut wie möglich nährstoffoptimierte Art und Weise. Und was auch interessant war, dass man nicht nur quasi dann in der Autopsie, in den Autopsieberichten gesehen hat, dass es durchaus schwerwiegende Unterschiede gab, sondern auch das Temperament, das Verhalten der Katzen änderte sich. Also jene Katzen, die überwiegend mit dem taurinarmen gekochten Futter gefüttert wurden, die hatten ein aggressiveres und ein weniger sozialverträgliches Verhalten, sowohl gegenüber anderen Katzen als auch gegenüber den Wissenschaftlern, die mit diesen Katzen ja agiert haben. Und wir sehen das ja auch, wo man es ganz gut experimentell erforschen kann in der Nutztierhaltung, wo beispielsweise sich das Verhalten von Hennen in Bezug auf Feder picken oder anderes aggressives Verhalten ebenfalls ändert, wenn man ihr Futter nährstoffoptimiert. Und das heißt, ja, natürlich ist das auch die Frage der Haltungsbedingungen, aber wir sehen hier, und auch das sehen wir im weitesten Sinne bei Menschen, dass eine nährstoffdefizitäre Ernährungsweise auch auf psychologischer Ebene negative Konsequenzen hat, beziehungsweise wenn man zum Beispiel ergänzend zu der Psychotherapie oder zum Teil auch zusätzlich zu gewissen Medikamenten gewisse Nährstoffe verabreicht, dann wirken die Medikamente beziehungsweise die Psychotherapie auch besser, weil eben auch das eine Nährstoffkomponente hat. Und zurückzukommen zu den ganzen großen Epidemiologenstudien, daher wäre es eben so wichtig, dass wir diese anderen Einflüsse der zum Beispiel jetzt hier vegane Ernährung auf die Psyche der Menschen auch besser untersuchen. Das wird eben wenig bis gar nicht gemacht. Es gibt ein paar natürlich, die zum Beispiel das Auftreten von Depressionen oder so weiter untersuchen, aber das sind auch schon sehr schwere Endpunkte. Aber so, wie ist das Alltagsleben, wie wird das erlebt bei solchen Ernährungsweisen?
Eine Ernährungsweise, die sich, glaube ich, sehr gut auf die Psyche auswirkt, ist die mediterrane Ernährung. Ich kenne fast niemanden, der nicht gerne sich mediterran ernährt. Mhm. Großartige Überleitung, oder? Oder hast du, sorry, vielleicht vorweg noch die Frage, hast du noch was zu den Katzen?
Ich wollte die kaum unterbrechen, weil so eine gute Überleitung war. Nur ein einziger Bitte, Punkt, um sie in Verhältnis zu setzen, aber dann sollten wir auf jeden Fall mit deiner gekonnten Überleitung
zunächst im Kopf gehen. Schon bei Pasta und Olivenöl.
Nee, du, das letzte einfach nur, um es ein bisschen in Zahlen zu fassen, Thema Fehlgeburtenrate beispielsweise über die Generationen. Wie gesagt, ein und dasselbe Ernährungsfehlverhalten der Katzen. In der ersten Generation bei der nicht artgemäßen gekochten Ernährung 25% Fehlgeburten, in der zweiten Generation 70%. Die dritte Generation war dann das Ende der Untersuchung, weil die spätestens im Alter von 6 Monaten verstarben und sich nicht mehr fortpflanzen konnten. Und bitte, bevor mir was Falsches in den Mund gelegt wird, das heißt überhaupt nicht, dass jetzt in der nächsten Generation an Veganern, die alle unfruchtbar sein werden und in der dritten Generation, die alle sterben werden.
Als Babys?
Bitte?
Als Babys im übertragenen Sinne?
Absolut, natürlich nicht, aber es zeigt eben, dass wir wirklich vorsichtiger sein müssen, weil wir zum einen einmal jetzt schon vieles in der aktuellen Generation noch nicht vorhersehen können, weil es noch an Daten fehlt und noch weniger natürlich vorhersehen können, wie sich das dann über mehrere Generationen auswirken wird.
Ich finde ja auch immer, also wenn man das Ganze eben langfristig sieht, ist halt auch die Frage, ja okay, was ist jetzt sinnvoller? Man macht es eine Generation zu 100%, kommt dann drauf, nee, ist nicht so gut und danach ernährt man sich wieder, vereinfacht gesagt, 50-50. Mhm. Oder man sagt halt, okay, man macht jetzt so das Bestmögliche aktuell, macht es zu 90% und kann es dann aber auch zu 90% fortführen. Dann ist man auf 2 Generationen gesehen bei 90% und nicht einmal 100, einmal 50-50 und somit bei 75%.
Das ist ein wichtiger Punkt.
Also das sind jetzt natürlich aus der Luft gegriffene Zahlen, aber einfach nur, um zu veranschaulichen, dass halt die Zeitkomponente da eine wichtige Rolle spielt. Also solche Verhaltensmuster sollten halt möglichst nachhaltig sein aus meiner Sicht.
Das zum einen total richtig und zum anderen sehen wir auch, dass ja unterschiedliche Populationsgruppen auch unterschiedlich an Pflanzenernährungsweisen angepasst sind, je nachdem eben wie sie historisch sich mehr oder weniger Pflanzen ernährt haben und wir sehen eben im Durchschnitt, dass afrikanische, asiatische, indische Bevölkerungsgruppen im Schnitt bessere Bildner von Omega-Fettsäuren wie DHA und ARA sind und auch gewisse andere Stoffe besser synthetisieren, im Gegensatz zu den europäischen, kaukasischen Probandengruppen und da können wir uns aber natürlich auch hinbringen, wenn wir es quasi über längere Zeiten hinweg machen würden. Und du sagst das vollkommen richtig. Zum einen ist jetzt nichts geholfen, wenn man das nur über einen kurzen Zeitraum von wenigen Generationen komplett pflegen würde. Und zum anderen ist es natürlich auch die Frage, was ist effizienter, wenn ein kleiner Teil der Bevölkerung es ganz, ganz, ganz strikt durchzieht, der Großteil der Bevölkerung mit dieser orthodoxen Restriktion aber nichts anfangen kann und sagt, das ist mir zu viel, deswegen mache ich es gar nicht. Oder ob man halt einen alternativen Ansatz bietet, der sagt, der holt deutlich mehr Leute ins Boot und geht eben um eine Reformierung unserer Ernährungsweise, die sagt, naja, wir versuchen auf das nötige Minimum den Konsum der Tierprodukte zu beschränken. Wir versuchen die bestmögliche Haltung umzusetzen und dann kann man ja gucken, wie sich das über die Generationen hin entwickelt. Aber im Moment endet es halt in einem Grabenkampf und der kleine Teil macht's, sieht dann auf den Großteil der Gesellschaft runter, blickt da runter und findet die ganz furchtbar und macht die fertig und der Rest denkt, was sind das für eine Spinner und interessiert sich dann nicht mal für die. Also es ist ja nicht sehr zielführend, was aktuell gemacht wird. Ja. Das war's aber jetzt. Was aber sehr häufig gemacht wird, ist die mediterrane Ernährung.
Genau, ja. Ich wollte gerade sagen, wie bekommen wir jetzt die Überleitung hin? Aber ja, also die fünfte und somit letzte Studie, die wir heute besprechen, beziehungsweise die du uns im Detail erklärst, die Predimed, meintest du eingangs. Med in dem Fall für mediterran, nehme ich mal an.
Jawohl.
Was genau wurde da gemacht? Wie sah da das Studiendesign aus und was können wir daraus lernen?
Die Predimed-Studie, du sagst ja schon richtig, das Med steht für mediterran, also eine spanische
Studie. Nicht für Medizin.
Nicht für Medizin, genau. Das Pre steht für Prävention und dann Con Dieta Mediterranea oder wie auch immer man das auf Spanisch ausspricht, daher der Name. Und bis zum heutigen Tag ist die Predimed-Study die größte Interventionsstudie, um die Effekte einer mediterranen Ernährungsweise zu testen. Und sie ist auch über die mediterrane Ernährungsweise hinweg eine der wichtigsten, größten Kohortenstudien. Warum ich sie mit reingenommen habe? Zum einen aufgrund ihrer Ergebnisse, die sehr spannend sind, und zum anderen, weil sie ein gutes Beispiel dafür ist, dass selbst sehr große und wirklich gut angelegte Studien trotzdem Flaws, also Probleme haben können. Die Predimed-Study wurde beispielsweise in dem Fall einmal sogar retracted, also zurückgezogen und neu veröffentlicht, wurde im Rahmen dessen dann neu ausgewertet. Die wesentlichen Ergebnisse haben sich aber alle nicht verändert. Also ursprünglich wurden knapp 7.500 Personen untersucht. Dann bei der Retraction, bei der neuen Analyse wurden dann ungefähr 1.500 exkludiert, weil es mit der Zuweisung in den Haushalten und weiteres so ein paar Unstimmigkeiten gab. Und dann war natürlich die Frage, okay, negiert das vielleicht die Ergebnisse der Predimer-Study? Werden diese 6.000 jetzt ein anderes Bild zeigen? Das zeigt sie sich aber nicht. Das heißt, die wesentlichen Eckpfeiler bleiben und vor allem bestätigte die Predimer-Study ja auch nur, was wir aus vielen anderen Studien auch kennen. Ich habe sie auch deswegen mit reingenommen, um eben darüber zu sprechen, dass sowieso eine Studie nichts beweist, sondern jede Studie, die neu veröffentlicht wird, die trägt ein Puzzleteil zu unserem Gesamtbild der Ernährungswissenschaft bei. Und es gibt dann natürlich größere, stärkere und kleinere, schwächere Puzzleteile. Aber zu sagen, ah, siehst du, die eine Studie zeigt das und damit ist es ganz klar vom Tisch, so funktioniert die Ernährungswissenschaft ohnehin nicht. Sondern jede Studie hat Limitationen. Und erst wenn wir über unterschiedliche Studiendesigns über einen längeren Zeitraum hinweg aus mehreren Blickpunkten zu ähnlichen Ergebnissen zu einem Sachverhalt kommen, dann würde man sagen, ja, sieht so aus, dass es eben so und so ist im Vergleich. Im Beispiel, wenn man sagen, die Nährstoffforschung zu essentiellen Nährstoffen oder eben zum gesundheitlichen Wert von unterschiedlichen Ernährungsstilen. Und eben die Predimer-Study ist ein Puzzleteil, ein relevantes, aber nicht das einzige, das zeigt, mediterrane Ernährungsweisen sind gut erforscht, positiv auf zum Beispiel das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, aber auch für weiteres. Und die Predimer-Study lief insgesamt über 4,8, glaube ich, waren es, also knapp 5 Jahre. Und man sah durch den Umstieg auf eine mediterrane Ernährungsweise inklusive einem hohen Anteil an Fetten, entweder über extranatives Olivenöl oder über Nüsse, sah man ein durchschnittlich etwa 30-prozentig reduziertes Risiko an den Endpunkten Herzinfarkt, Schlaganfall oder anderen kardiovaskulären Todesursachen zu sterben, im Vergleich zu einer Gruppe, der gesagt wurde, sie möge sich einfach nur fettreduziert ernähren.
Aber grundsätzlich mischköstlich und westlich, oder?
Also mischköstlich auf jeden Fall, beide Gruppen. Natürlich dadurch, dass es eine spanische Studie war, war auch der Teil der Kontrollgruppe eine spanische und selbst die spanische Durchschnittsernährung unterscheidet sich natürlich ja auch schon von einer durchschnittlichen westlichen amerikanischen oder britischen Ernährungsweise. Und ich würde sagen, im Durchschnitt ist sie qualitativ besser. Und daher sicherlich hätte man noch größere Unterschiede entdecken können oder hätte aus meiner Sicht auch noch ein spannenderes Design gehabt, wenn man jetzt quasi eine typisch westliche Kontrollgruppe gehabt hätte und die andere dann auf eine mediterrane Ernährungsweise umstellt. Das heißt auch hier eben, es gibt durchaus noch Raum auch für Verbesserungen, aber nevertheless ein sehr interessantes Studiendesign. Und vor allem auch, weil es noch zusätzlich diesen Aspekt mit reinbringt, nicht nur den Aspekt, wir wechseln hin zu einer mediterranen Ernährungsweise, sondern wir haben auch eine fettreduzierte Kontrollgruppe, die noch einmal, also erneut, das ist jetzt nicht die einzige, sondern noch ein Puzzleteil mehr dazu beitrug, dass wir sagen, nee, dieser Fokus auf fettarme Ernährung aus den 60er, 70ern immer noch anhaltend bis heute, auch nur in den 80er, 90ern groß, das war einfach ein falscher Ansatz. Es geht nicht darum, den Fettgehalt der Ernährung zu minimieren.
Per se,
sondern es geht darum, gesunde Fette in ausreichender Menge reinzubringen. Wir haben mittlerweile auch genügend Studien, die zeigen, dass eine fettarme Ernährungsweise auch zum Beispiel den Testosteronspiegel von Männern reduziert, generell schlecht für den Hormonhaushalt ist, auch von der Frau, auch den Zyklus negativ beeinflusst. Das heißt, wir wollen wirklich keine fettarme Ernährungsweise haben. Wir brauchen jetzt auch keine ketogene Ernährungsweise, die ultra, ultra fettreich ist, sondern erneut, wir suchen nach einem sinnvollen Mittelweg, wo ein relevanter Anteil 30, 35, von mir aus auch 40% der Kalorien aus hochwertigen Fetten stammen. Die Predimer-Study zeigte, dass es zwischen der nativen Olivenölgruppe und der Nussgruppe keine so großen Unterschiede gab. Das heißt, beides führte zu vergleichbaren drastischen Reduktionen an den kardiovaskulären Todesfällen. Und daher ist es jetzt nicht so, dass man sagen könnte, das eine ist jetzt deutlich besser als das andere. Und man kann im Prinzip das nehmen, was man lieber möchte oder auch gerne beides nehmen, weil ein Olivenöl ist ja eher was, mit dem man kocht und Nüsse sind vielleicht eher was man als Topping verwendet oder wie auch immer.
Oder snackt,
genau. Von daher würde ich sogar sagen, gerne beides davon verwenden. Und aber natürlich darf man die Studienergebnisse auch nicht missinterpretieren im Sinne von einfach nur Olivenöl oder einfach nur Nüsse zu einer ansonsten schlechten Ernährung. Wird schon auch einen Vorteil haben, aber hier bei der Predimer-Study wurde natürlich die Gesamternährung auch verbessert. Und ja, aber ich habe sie mit reingenommen, erstens einmal, weil ich aufzeigen wollte, ja, es gibt in der Ernährungswissenschaft auch, dass Studien retracted werden. Es hätte sein können, dass es retracted wird und dann gar nicht mehr publiziert wird oder die Studienergebnisse sich dann drastisch verändern und man sagen würde, okay, die Predimer-Study hat jetzt keine so überzeugenden Ergebnisse geliefert. Das kann man ja in der Ernährungswissenschaft alles ganz offen und ehrlich auch besprechen, weil es geht ja nicht darum, der eine hat Recht, der andere hat Unrecht, sondern man versucht halt Daten zu generieren, um einen gemeinsamen Wissensstand zu erarbeiten. Aber, und das war mir auch noch ein Anliegen, auch wenn man beispielsweise immer gewisse methodische Fehler vielleicht auch finden kann, und das wird ja auch oft in der Kritik von manchen Studien, die ich in der Vergangenheit zitiert habe, kann man sagen, ja, aber die Probandengruppe ist ein bisschen klein oder die Randomisierung war nicht gut oder dies oder jenes. Ja, aber oft ändert auch das nichts an den maßgeblichen Studienergebnissen, selbst wenn das dann im Nachhinein nochmal korrigiert wird. Und am Ende des Tages haben wir halt nur diese Art von Studien, die wir haben, mit denen wir arbeiten können, und sie sind eben das nächstbeste, was wir haben, bis wir noch bessere Daten haben.
Das plus, also jetzt von deiner Seite beispielsweise und ja grundsätzlich auch von allen Wissenschaftlern, die eine Studie schreiben, da wird ja am Ende nie gesagt, hey, das wurde gezeigt und deswegen ist das so und das ist die absolute Wahrheit. Also das, du betreibst ja auch eine ganz andere Art der Kommunikation und sagst so, das deutet darauf hin, wir sehen, es geht eher in die Richtung und so weiter und so fort. Von dem her, ja, finde ich, ist das ja auch nochmal ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt mit Absolutismen um sich werfen würde.
Definitiv, wobei man natürlich auch sagen muss, ich bin ja in der privilegierten und aber teilweise eben auch etwas schwierigen Situation, dass am Ende des Tages ja die Leute von mir schon eine Handlungsempfehlung erwarten. Während ich als Wissenschaftler meine Veröffentlichung veröffentlichen kann und sagen kann, was man daraus macht, bleibt jetzt der Community überlassen, ist es ja schon so, dass ich die Gesamtheit an Daten nehmen muss und daraus Handlungsempfehlungen ableiten muss. Und teilweise eben auch gewisse Handlungsempfehlungen ableite, obwohl noch gewisse Fragezeichen da sind, aber die zeigen wir ja auch in den Videos oder in einem Podcast auf. Und entsprechend hoffe ich zumindest, dass Leute das gut nachvollziehen können. Ich denke, wir zeigen möglichst transparent, ich meine, jede einzelne Quelle, die wir benennen, die wir besprechen, wird verlinkt in den Videos, man kann alles nachgucken. Daher denke ich, dass das von den Leuten ganz gut auch aufgenommen werden kann. Und eben auch der Hinweis, um Low-Fat-Ernährungsweisen bitte einen gewissen Bogen machen. Je fettrestriktierter, desto größer sollte der Bogen sein. Und einen Fokus auf hochwertige Fettquellen legen. Wie zum Beispiel, jetzt kannst nicht nur du Watson-Werbung machen, sondern jetzt kann ich auch für Hofschätzer mal was bewerben. Wir haben extrem hochwertiges Olivenöl von einer kleinen Manufaktur in Griechenland mit extrem guten Werten. Wir haben die Laboranalysen auch auf der Webseite und entsprechend haben die einen fast doppelt so hohen Polyphenolgehalt wie durchschnittliche Öle, einen viel geringeren Acidity-Gehalt und ja, einfach wirklich ein super Öl, was man verwenden könnte, um seine Küche mediterraner und hochwertiger, was die Fettsäurenzusammensetzung angeht. Und leckerer, sehr leckeres Öl auch, du hast recht. Genau, auf www.hof-schätze-mit-ae-geschrieben.de findet man bei Essigen und Ölen unter anderem die hochwertigen Olivenöle und zukünftig jetzt auch ein gutes steirisches Kürbiskernöl geben.
Jawohl. Genau, dann bin ich noch dran. Wenn man hochwertige, laborgeprüfte Nahrungsergänzungsmittel sucht, dann schaut gerne bei Watson Nutrition vorbei. Das werden wir auch in der Podcast-Beschreibung verlinken. Das war's mit dem Werbepart für die heutige Folge. Du meintest, du hast nichts mehr zur letzten Studie, von daher sind wir ansonsten durch.
Jawohl.
Dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche bei der letzten Folge für diese Staffel wieder mit dabei seid und wir wünschen bis dahin wie immer alles Gute und beste Gesundheit.